diskutieren die große Frage, ob es möglich ist, in Dresden, in einer Stadt wie Dresden, ein größeres Projekt zu verwirklichen, wo geflüchtete Menschen und seit längerem ansässige Dresdner und Dresdnerinnen gemeinsam wohnen und leben können. Wir möchten also selbstverständlich unser Projekt Elixir vorstellen. Wir haben uns aber auch Gäste eingeladen, die von ihren aktuellen Projekten erzählen, vielleicht Mut machen, vielleicht auch Tipps geben, Hinweise. Die Situation für uns als Gruppe stellt sich in Dresden so dar, dass Dresden völlig unabhängig davon, dass in der letzten Zeit vermehrt Flüchtlinge zu uns gekommen sind, ein Problem mit bezahlbarem Wohnraum hat. Wir haben in der Stadt schätzungsweise noch 2% Leerstand, das ist im Prinzip nichts. Und wir haben einen Riesenbedarf an bezahlbaren Sozialwohnungen, an Wohnungen, die nicht nur dann in den entlegenen Plattenbauvierteln noch da sind. Wir haben also den Druck, eigentlich sozialen Wohnungsbau voranzubringen in der Stadt. Dazu kam in der letzten Zeit, dass eine größere Anzahl an geflüchteten Menschen, an Migranten und Migrantinnen zu uns kam. Und der Ist-Zustand ist der, wie vermutlich fast alle wissen, dass die Leute, die noch keinen festen Aufenthaltsstatus haben, in Massenquartieren untergebracht sind oder in relativ eng belegten Gemeinschaftswohnungen, dass die Menschen, die einen geklärten Aufenthaltstitel haben, im Moment noch Wohnraum gefunden haben, bevorzugt aber nur noch in einigen wenigen entlegenen Vierteln des Plattenbaus, und es absolut absehbar ist, dass in naher Zukunft auch da die Lage ganz eng wird und es schwierig wird, überhaupt jemanden hier unterzubringen. So viel vielleicht zur Einführung aus Dresdner Sicht. Wir würden jetzt gerne folgendermaßen vorgehen, dass wir unsere Gäste aus dem benachbarten Bayern bitten, ihre Projekte vorzustellen. Wir haben beim Blick über den Tellerrand uns Gäste aus Augsburg eingeladen und einen Gast aus München. Und wir würden jetzt Peter und Lisa aus Augsburg bitten, das Projekt Grand Hotel Cosmopolitan vorzustellen. Cosmopolis, Entschuldigung. Schon der erste Fehler. Grand Hotel Cosmopolis. Vielleicht noch die Anekdote angefügt. Das Projekt in Augsburg hat einigen von uns tatsächlich Mut gemacht, die Gruppe hier zu gründen. Namentlich Mohammed zum Beispiel war vor einiger Zeit vor Ort und ist ziemlich begeistert zurückgekommen. Es hat uns ziemlich einen Schwung gegeben. Auch andere Leute haben begeistert davon erzählt. Und ich würde euch gerne das Mikro geben, dass ihr euch einfach vorstellt, euer Projekt vorstellt. Geht mal davon aus, dass hier Leute im Raum sind, die überhaupt nichts von eurem Projekt wissen. Und fangt mal so basisnah an.
Ja, ich versuche es mal, weil die Zeit ist ja doch ein bisschen kurz. Aber ich versuche es mal. Wir sind zu viert heute da. Die Sophie, die Jacqueline und neben mir die Lisa. Ich bin der Peter. Wir tun euch herzlich willkommen heißen bei dieser Veranstaltung und freuen uns, dass wir hier sein können. Ich versuche es in kurzen Sätzen zu machen, dieses Projekt vorzustellen, unser Projekt. Ich habe so eine kleine Präsentation mitgebracht. Wir haben 2011 mit diesem Projekt begonnen, in einem Haus, das 6 Stockwerke hat, über ungefähr 3.500 Quadratmeter groß ist. Dieses Gebäude gehört der Diakonie. Und wir sind eine Gruppe von Künstlern, die in Augsburg vorher schon Projekte gemacht haben, aber vor allem in der Kunstszene und in der Kultur im öffentlichen Raum. Und wir haben 2011 ein neues Projekt gesucht und wussten, dass dieses Gebäude der Diakonie seit mehreren Jahren, sprich 5 oder 6 Jahren, leer stand. Und haben da eben nachgefragt, ob wir das nicht haben könnten. Parallel ist bei der Diakonie das passiert, dass die Regierung von Schwaben angefragt hat, ob sie nicht dieses Haus für die Unterbringung von Flüchtlingen haben kann. Und so kam das irgendwie so zusammen, dass die Diakonie uns benachrichtigt hat, okay, ja, eigentlich nee, weil da kommen ja Flüchtlinge rein. Und wir dann gesagt haben, ja, wir finden das jetzt nicht so gut, wir überlegen uns was, wie das unter Umständen anders aussehen könnte, und haben dann ein Konzept erarbeitet, in relativ kurzer Zeit erarbeitet, und haben dann, nachdem wir das Konzept vorgestellt haben, den Schlüssel von der Diakonie gekriegt und sind in diesem Haus dann aufgeschlagen und haben begonnen, dieses Haus ja umzugestalten. Diesen Blick, den man, kannst du noch mal kurz zurückgehen, diesen Blick, den man hier sieht, das ist der Blick über die Altstadt von Augsburg, den sieht man von unserem Hotel aus. Weil dieses Hotel 6 Stockwerke hat und viele Balkone, und man hat einen wunderschönen Ausblick über diese Altstadt. einen einzigartigen Blick über diese Altstadt, weil da nichts davor steht. Also es gibt kein höheres Haus, weil dieses Haus nämlich im Domviertel liegt und es ist ziemlich hoch und somit haben wir einen wunderschönen Ausblick. Vor allem dann auch in Silvester, da sieht man alles. Kannst du weitermachen? Da ist mal so die Konstellation, also wir haben eine Flüchtlingsunterkunft, wir haben ein Hotel mit 12 Hotelzimmern, die von Künstlern gestaltet wurden und 4 Hostelzimmern, die von Künstlern gestaltet wurden. Es gibt eine Gastro. Gastro ist aufgeteilt in einem Café und einem Restaurant. Es gibt Kulturveranstaltungen, Events, Konzerte, Lesungen und so weiter. Und es gibt Ateliers, Werkstätten, Büros und eine Galerie, die aber noch nicht fertig ist. Wir haben einen Teegarten noch dazu. Das ist so die Aufteilung des Hauses. Genau. Und das Ganze nennen wir eine soziale Skulptur nach Beuys. Der hat in den 70er Jahren da ist so eine Idee entwickelt, die wir hier versuchen umzusetzen. Das ist das Gebäude. So nach einem Schnitt in etwa, da kann man dann sehen, wie die Aufteilung ist. Wir haben versucht, bestimmte Flächen als Privatflächen für die Geflüchteten so zu machen, so zu gestalten, dass die auch ihren Rückzugsraum haben. Aber gleichzeitig gibt es Räume, die für alle vorhanden sind, sowohl für die Gäste als auch für die Mitarbeiter und auch für die Geflüchteten. Genau. Das ist unser Cosmopolitan. Das ist eine Aktion gewesen, die wir machen einmal im Jahr eine große Großveranstaltung. Die ist im 2014, ja. Für den Parcours gewesen. Da haben wir im kompletten Domviertel 54 Spielstellen gehabt, zusammen mit den Bewohnern. Und in diesem Zuge wurde eben diese Figur auf unserem Haus gemalt. Das ist eines unserer Hotelzimmer. Das ist der Zauberwald. Also man sieht schon, dass das ganz, ganz individuell aussieht. Die Vorgaben für die Künstler waren, es muss ein Bett drin stehen und die Möglichkeit, also das Waschbecken muss drin bleiben und das Bett muss drin sein und irgendeine Sitzmöglichkeit. Das war die Vorgabe, ansonsten konnten die Künstler machen, was sie wollten mit dem Zimmer. Es sind dadurch also ganz, ganz, ganz schöne und ganz individuelle gestaltete Zimmer entstanden, die man ganz normal mieten kann. Also man kann uns besuchen. Das ist unser Veranstaltungsraum, das ist gleichzeitig die Gastro, also das Restaurant. Da feiern wir unsere Feste auch, zusammen mit den Bewohnern. Das nächste, das ansteht, ist das afghanische Nehruz-Fest, also das findet bei uns statt und dann sind halt alle da und feiern zusammen. Das ist auch gleichzeitig unser Ort, wo wir alle gemeinsam einmal am Tag essen, also alle Mitarbeiter. Und alle, die halt im Haus mitessen wollen. Das ist eben auch eine Veranstaltung ums Haus rum. Das war auch ein Teil des Parcours, wo die Mitbewohner halt dann auch ein Ständi aufgebaut haben und Sachen verkauft haben und Theater gespielt haben und. Da sieht man so eine Szene. Das ist einer unserer, das ist Fahad, das ist ein Flüchtling, Geflüchteter aus Afghanistan. Als wir dieses Projekt begonnen haben, waren 2 Geflüchtete ziemlich schnell mit uns im Team. Das war eben Fahad und Puya. Die beiden haben uns dann sehr stark unterstützt. Mittlerweile ist Fahad bei uns angestellt als Integrationsbeauftragter. Puya ist jetzt nach Frankfurt gezogen und hat dort aber eine ähnliche Stelle. Genau. Um das näher zu erklären, ihr seht jetzt ganz viel so Kulturveranstaltungen. Für uns ist das ganz, ganz wichtig. Wir glauben, dass jetzt die Stadt nicht der Politik gehört und nicht dem Bürgermeister und nicht dem Stadtrat, sondern den Menschen, die dort drin wohnen. Und wir fordern Menschen auf, diese Stadt zurückzugewinnen. Die öffentlichen Plätze der Bevölkerung einfach wieder zugeführt werden. Und da versuchen wir, als solche Plätze einfach wieder diesen Charme zu geben, den es eigentlich hat. Und da kommen dann halt ganz viele unterschiedlichsten Menschen zusammen und feiern und sitzen zusammen und reden. Und das ist einfach schön. Genau. Und auf unserer Homepage kann man alles nachlesen. Wir veröffentlichen alles. Wer sich die Zeit nehmen will, es gibt ein Riesenarchiv mit Fotos, mit Berichten, mit allem drum und dran. Man kann sich wirklich rundum informieren. Oder heute Abend, auch nach dieser Veranstaltung, sind wir ja noch da. Dann kann man uns Fragen stellen. Das war's. Vorerst. Ich hoffe, es kommen ganz viele Fragen.
Vielen Dank. Also ich denke, die eine oder andere Frage wird es noch geben. Zumindest habe ich schon welche. Ich würde jetzt gerne dem Till das Mikro geben. Till kommt aus München von Bellevue di Monaco. Wer das überregional verfolgt hat, die Gruppe hat gerade einen ziemlichen Erfolg gefeiert und hat 3 Häuser vom Abriss retten können und nur kreativen und guten Nutzungen, denke ich, zuführen können. Aber am besten, Till, du stellst dich selber vor und auch euer Projekt.
Ja, Till Hoffmann. Und bei uns ging das los mit der Gentrifizierung, wie es ja ähnlich ist, dass eben kein bezahlbarer Wohnraum mehr in der Stadt war. Und wir so draufgekommen sind, dass bei uns an der Isar im Glockenbachviertel, also im durchgentrifiziertesten Viertel der Stadt, der allerletzte Bolzplatz noch überbaut werden sollte. Und da gab es schon einen Beschluss. Oh, ich rede so schnell. Zum Übersetzen schwierig. Gut. Gut, also, es gab einen Bolzplatz, der sollte da überbaut werden und wie gesagt, es gab schon einen Beschluss im Kommunalausschuss, der dem Stadtrat dann zugeführt werden sollte und es war innerhalb von 10 Tagen und dann war es auch noch so, dass der Bolzplatz am ältesten Bürgerhaus der Stadt steht, so ein selbstverwaltetes, wunderbares Zentrum. Da gibt es Kindergarten, es gibt ein Jugendzentrum, Band, Übungsräume und alles halt wirklich mitten in der Stadt, was noch nicht verdrängt wurde. Ja, und da haben wir halt angefangen, dass wir da Demo organisieren, Lesungen und Konzerte innerhalb einer Woche auf diesem Platz und sind darauf aufmerksam geworden, dass die ja nicht nur den Bolzplatz da überbauen, sondern auch das nächste Haus, was ein 50er Jahre Hochhaus ist, 5-stöckig und es war auch noch bewohnt und wie wir dann nachgefragt haben, haben die gesagt, naja, es ist energetisch nicht mehr sanierbar, es rentiert sich nicht mehr von der Stadt, es gehörte der Stadt und war zur Hälfte auch schon leer. Genauso wie 2 Gründerzeithäuser nebenan, die auch schon entmietet waren zum Großteil und mit der gleichen Ausrede mehr oder weniger abgerissen werden sollten. Und dann gab es Überlegungen bei uns und wir haben da eine fiktive Immobilienfirma gegründet, nämlich Goldgrund Immobilien und haben dann in der Stadt plakatiert, wie das mal aussehen wird, wenn wir das hier renovieren und haben dann so einen luxuriösen High-Performer hingestellt aus Glas und Stahl, der in ein Jugendstilhaus reinrammt und also den völligen Overkill und dann sind die Leute ein bisschen aufmerksam worden. Und dann haben wir überlegt in der Gruppe, was machen wir? Besetzen wir die Häuser oder überlegen wir uns was anderes? Und wir haben gedacht, um denen zu zeigen, das sind absolut sanierbar und wie kann man das am besten machen, als eine Wohnung dort einfach zu sanieren? Und das haben wir dann gemacht. Wir sind da rein und haben einen Mieter dort umgesiedelt für 10 Tage und haben dem seine Wohnung renoviert, die ziemlich versifft war. Also das war auch einer aus der Jugendhilfe, der da drin gewohnt hat. Versifft, weiß ich nicht, was das auf Farsi heißt. Dirty. Und naja, der hat praktisch vom Amt für Wohnen und Migration eine totale Drecksbude zur Verfügung gestellt gekriegt. Wir haben das halt zufällig gesehen, dadurch, dass wir da diese Aktion machen wollten. Und hat er jetzt auch nicht die falsche Wohnung getroffen. Und wir haben das in einer Guerilla-Aktion renoviert, ein Video gedreht und das Video dann wie eine Presseerklärung einfach online gestellt auf YouTube. Und da haben halt viele Leute aus der Glockenbach-Werkstatt nebenan, Erzieherinnen, aber auch ein paar Bands wie die Sportfreunde Stiller, Pfeiffer, der Mehmet Scholl, Rosenmüller, ein paar Filmemacher, in den Gorilla-Masken mitrenoviert. Und wir haben da ein Lied drüber gelegt von Mub Mama, einen Rap, und schauen wir es uns einfach mal an.
Doch sie sind eigentlich intakt und deshalb zeigen wir euch das. Wir renovieren und ich glaube echt, ihr reißt das Ding nicht ab. Denn irgendwie wirft das doch dann ein Scheißlicht auf die Stadt. Wenn jeder merkt, es geht gar nicht ums Wohnraum schaffen, sondern vielleicht manchen eher ums Kohle machen. Wer hat behauptet, dass dieses Haus hier unbewohnbar sei? Komm einfach ganz kurz mal in unsere Wohnung rein. Ein bisschen Schleifen hier, ein bisschen Farbe da, und das Ding sieht wieder schöner aus als ein Kasten aus Glas und Stahl. Eigentlich ist es doch schon sehr einfach. Wir ziehen hier schnell mal ein und wir gründen eine Wohngemeinschaft. München ist schön, wenn du reich bist und Geld hast, geil. Doch such eine Wohnung als alleinerziehender Elternteil. Münchner brauchen Münchner Wohnungen und die müssen erschwinglich sein. Drum dieser Antrag mit einiger Dringlichkeit. Und ich schätze, wenn's alle wissen, dann wollt ihr's auch. Das Haus muss bleiben und der Bolzplatz auch. Und ich sag, wir gehen hier nicht raus und so schaut's aus. Mut Mama im Abrisshaus. Ich sage, wir gehen nirgendwo hin. Wir gehen nirgendwo hin. Wir ziehen jetzt nicht aus hier, denn die Wohnung hier bleibt. Wir gehen, nein, wir gehen nirgendwo hin. Wir ziehen nicht raus hier, weil ich ganz sicher bin, dass die Wohnung hier bleibt.
Genau. Und aus diesem Goldgrund-Immobilienprojekt für finanzielle High-Performer wurde dann das Bellevue di Monaco, weil wir uns überlegt haben, was kann da reinkommen. Und das war die Zeit, als eben vor Lampedusa die Katastrophe immer größer wurde. Und dann haben wir angefangen, das zu projektieren und einen beschlossenen Stadtratsbeschluss, der eben den Abriss beinhaltete, wie kann man den eben noch kippen? Und wir haben halt gesagt, wir würden da gern so ein Projekt machen für geflüchtete Menschen, die dort wohnen können und auch in den anderen beiden Häusern mit Kulturräumen, mit einem Informationscafé, Beratung, Rechtsberatung, medizinische Beratung und einer Vermittlung in alle anderen Bereiche, die in München auch schon gut funktionieren. Und dann sind wir aber erstmal noch so eher politisch aktiv worden. Als sich Pegida in München angekündigt hat, hat dann Bellevue eine kurzfristig vor der Oper eine Gegenveranstaltung organisiert. Und wir haben da sowohl die Oper mit reingenommen, also im Programm jetzt, also Leute aus der Oper, dann ein Chor mit 80 Leuten, Grand Hotel waren auch da, glaube ich, an dem Abend, gell? Dann viele Leute aus dem Popbereich, alle Kirchen, und haben eine große Demo gemacht, die wir für 1500 Leute angemeldet haben, und es waren über 20.000 da. Und das war vor dem ersten Pegida-Termin, und das war dann so ein Aufschlag, dass die nicht gewusst haben, wie mit uns umzugehen ist, wenn auf einmal so viele kommen. Dann haben wir gedacht, wir sind eh mehr und können dann auch fordern. Und dann haben wir das Konzept geschrieben, das wurde dann ausgeschrieben europaweit, diese drei Häuser. Und wir haben dann eine Sozialgenossenschaft gegründet, über die wir vielleicht später noch reden können, als Träger für das Ganze. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen den Beschluss, den Stadtratsbeschluss mitgeteilt gekriegt, dass wir die Räume jetzt kriegen. Und jetzt haben wir ein bisschen Geld aufgestellt und es geht hoffentlich in 4 Wochen los.
Vielen Dank, Till. Fragen würden wir dann für nachher aufheben. Ihr werdet genügend Möglichkeit haben, alle hier Anwesenden mit euren Fragen zu löchern. Ich würde Mohammed und Silke das Wort geben, die jetzt beide die Gruppe Elixier Dresden, die Projektidee vorstellen. Wie weit sind wir? Wie kamen wir da drauf auf die Idee? Und genau, ab geht's.
Wie wir auf die Idee gekommen, da muss ich vorneweg noch was sagen. Und zwar, ich bin neidisch auf die zwei Projekte vor uns. Also wir sind noch auf der Strecke, aber sehr motiviert. Wir werden nicht auf der Strecke bleiben und wir werden bestimmt so einen Status erreichen, hoffentlich, wie ihr. Ich möchte vorneweg auch eine kleine Geschichte von mir erzählen über das Wohnheim, weil dieser Begriff ist stützig für viele Leute. Wo unser Projekt ist anders als Wohnheim oder wo jedes beliebige Projekt zum Beispiel ist anders als Wohnheim, weil das ist dasselbe Haus, gebaut wie jedes andere Haus und wohnen auch Menschen drin. Ich habe in dem Asylwohnheim, in dem geflüchteten Wohnheim, das Wort Asyl hängt noch, gewohnt und zwar mehrere Jahre lang. Was einem Wohnheim ausmacht, ist der Name einfach. Das die Nachbarschaft davon weiß, dass das hier ein Wohnheim ist und hier wohnen fremde Menschen, anders aussehende Menschen oder mit anderer Farbe. Und dort gehen nur diese Menschen rein und raus. Was noch das zuspitzt, dass davor wird noch ein Mensch zugesetzt, der kontrolliert, wer rein und raus geht. Da frage ich mich, wer hat noch Lust, dort einen Freund zu besuchen, wo er seine eigenen Daten da am Empfang zu einem unbekannten Mensch geben muss. Beim Elixier-Projekt, das ist gar nicht der Gedanke und nicht eine naheliegende Gedanke, um das zu wiederholen oder das zu machen. Vor diesen Problemen und jahrelang haben auch Einheimische also gegen diese Probleme engagiert und sind aufmerksam geworden auf Leute, die in einem Wohnheim wohnen und haben sich entschlossen, das Leben einfacher für sie zu machen, indem sie an der Gesellschaft einen Anschluss finden oder ermöglichen. Sie an der Hand zu nehmen und dann zu zeigen, wie ihre eigene Stadt, in der sie leben, aussieht oder wo sie Angebote nutzen können. Das waren Initiativen bis gemeinnützige Vereine. Ich erwähne zwei, in denen ich gearbeitet habe. Kampagne gegen Ausgrenzung, internationale Gärten mit sehr motivierten Menschen und tolle Zeit gehabt. Aus dieser Zeit hat sich 2015 eine Gruppe getroffen, die sich Elixier genannt hat, mit dem Vorhaben, auch so ein Projekt, der die Chance für viele Menschen gibt, sich hier einzuleben. Die Gruppe fand aus mehreren Gründen, dieses Projekt ist sinnvoll. Die Gründe waren erstens, die Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete sollen menschenwürdig sein und nicht einfach in Container eingesteckt werden. Der zweite Grund dazu, unsere liebe Stadt Dresden und seit länger als einem Jahr ist gerade nicht sehr freundlich für Migranten und für Zuwanderer mit dem Phänomen Pegida. Der Bedarf auch an Wohnraum, an sozialem Wohnraum, wo finanzschwache Menschen nicht durch verteuerte oder teure Mieten an dem Rand, an dem Stadtrand gedrängt werden. Und auch der Grund, warum wir für dieses Projekt kämpfen, ist, dass die Stadt das Grundstück verkaufen will. Hat es ausgeschrieben zum Verkauf. Und dieser Verkauf ist, um ein Loch in dem Finanzplan, in dem Haushalt zu stopfen. Was uns vorkommt, dass dieser Loch kommt jedes Jahr, aber es gibt nicht jedes Jahr dann ein Projekt zum Verkaufen. Und deswegen sind wir dafür, dass dieser Projekt und dieses Grundstück im Besitz städtischer Hand bleibt. Mehr zu dem Projekt haben wir auch einen kleinen, süßen Film vorbereitet, den möchten wir euch zeigen.
Also hier auf der Königsbrücker Straße soll das Modellprojekt Elixier entstehen. Ein Modellprojekt zum Zusammenleben von Geflüchteten und anderen DresdnerInnen. Das heißt, hier soll einerseits Wohnraum geschaffen werden, der bezahlbar ist und Platz für etwa 150 Menschen hat, aber auch Raum für Kunst, Kultur, Begegnen und Lernen. Das heißt, hier ist Platz für Beratungsräume, Platz für Theater, für Kino, Platz für Seminare. Also das sind erstmal unsere Ideen. Was uns aber wichtig ist, dass dieser ganze Prozess partizipativ gestaltet werden. Das heißt, die Menschen, die hier einziehen, die hier wohnen, die das nutzen, auch in der Ausgestaltung einbezogen werden.
Wir haben einige Herausforderungen in der Stadt, zum Beispiel die, dass wir sozialen Wohnraum schaffen müssen, Wohnraum, der bezahlbar ist für alle. Wir haben die Herausforderung, dass wir eine Stadtgesellschaft schaffen müssen, wo nicht das eine Milieu auf der einen Seite der Stadt und das andere Milieu auf der anderen Seite der Stadt wohnt, wo sich Leute wirklich begegnen können. Das sind alles Herausforderungen, die haben wir ganz unabhängig davon, dass viele Geflüchtete im Moment nach Dresden kommen. Und ich denke, wir sollten es als Chance begreifen, als Katalysator, dass wir jetzt gezwungen sind, die Herausforderungen, die wir sowieso haben, auch ernsthaft anzugehen. Und ich denke, das können wir im Elixier gut. Dort können wir sozialen Wohnraum schaffen, dort können wir Begegnungen schaffen, dort können wir verhindern, dass eine Stadtgesellschaft auseinanderfällt, indem wir dort mit einer Nachbarschaft beginnen.
Also, wir sind überzeugt davon, dass dieses Projekt viel Potenzial birgt für unser Vorhaben. Und es wäre fatal für die Stadt Dresden, diese Chance nicht zu nutzen. Und um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir natürlich auch deine Unterstützung. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Setze ein Zeichen für eine gelebte Willkommenskultur und setze deinen Namen auf die Liste der Unterstützerinnen auf der Homepage. Sprich deine Freunde an und verbreite die Idee. Spende Geld für das Projekt und bringe dich in den Planungsprozess ein. Bring deine Ideen, dein Wissen und dein Know-how ein. Schreib uns eine Mail.
Um noch ein Bild von dem Projekt zu bekommen, wir haben zwei Folien vorbereitet. Das ist, wenn man von der Königsbrücker so direkt auf den Bau zuschaut. Genau, das ist vom Innenhof an dem eckigen Bau. Das sind die zwei großen Hauptgebäude. Und dann noch vom Platz, wo die Baracken noch dazu stehen, genau von der Barackenseite, auf dem Haus auch zuschauend. Das Ganze befindet sich auf einem Gelände der 12.000 Quadratmeter. Davon sind 3.000 Quadratmeter Baufläche, ist auch denkmalgeschützt. Die sehen hier 2.1, 2.2, 2.3. Das sind die großen alte Bau und die drei, das ist die Kapelle. 4.1, das sind die Baracken. In der weißen Farbe, das ist was alles Neubau dazu kommen wird. Also das alte Graue wird saniert und das weiße Neue wird dazu gebaut. Also wir haben, das Projekt ist riesengroß und ich mag es wenig so darüber, wenn ich das mir angucke und sage, es gibt ein Land, das heißt Land der unbegrenzten Möglichkeit, und dieses Projekt sollte auch ein Projekt der unbegrenzten Möglichkeit mit einem Unterschied, dieses Projekt ist sozial. Das heißt, Sie dürfen sich gerne daran beteiligen. Bei so einem großen Projekt entstehen natürlich auch große Kosten. Und jede Beteiligung an diesem Projekt, sie wirkt und beeinflusst die Entwicklung dieses Projekts positiv, in jeder Hinsicht. Also es ist finanziell oder gesellschaftlich. Und wir als Team in unserem Konzept und als Team Elixier setzen wir einen großen Wert und drauf auf die Beteiligung von der Nachbarschaft, genauso Engagement von den Leuten, die sich vorstellen, dort zu wohnen. Wir haben für die Neubauten auch uns, Wir haben uns mit unterschiedlichen Bauunternehmen in Verbindung gesetzt und die haben Konzepte entwickelt, die ressourcenschonend bauen und auch nachhaltig sozusagen. Und davon dieses Projekt von dem MaxSpace, von der Fachhochschule Potsdam. Dieses Projekt wird die Bedürfnisse der Menschen, die in dem Projekt wohnen, dafür wird es konzipiert, dass er auf die Bedürfnisse eingeht und auf die Nachbarschaft, auch in die Nachbarschaft sich integriert, auch in die Stadt, genauso wie in den Stadtteil. Deswegen werden wir noch in diesem Jahr einen Workshop machen, wo Menschen die Lust drauf haben, mitzumachen, dass sie dort Ideen und neue Vorschläge mitbringen, damit es dort alles bearbeitet wird und mit in den Konzept reingenommen wird. Ich habe noch so eine eigene Geschichte für Integration, weil wir reden immer über Integration. Diese Integration, die braucht auch mal einen Platz, wo sie stattfindet. Und zwar den passenden Platz. Als ich nach Deutschland kam, bin ich am Flughafen Dresden angekommen und mit dem Auto in die Stadt gefahren, also mit dem Taxi. Und da war die erste Ampel. Die Ampel ging sofort auf Rot und der Fahrer ging stark auf die Bremse und dann haben wir angehalten. Ich dachte mir, das ist wie in Syrien, das ist nur die erste Ampel, die neben dem Flughafen, damit die Gäste einen guten Eindruck bekommen. Die nächste ist bestimmt kaputt. Dann sind wir weitergefahren, die Straßen gut gebaut und die Spuren gut markiert. Und da kam die nächste Ampel, war nagelneu und hat tadellos funktioniert. Ich dachte, die dritte mit Sicherheit. Die dritte hat genauso funktioniert und niemand über das rote Ampel ist gefahren. Also in Syrien gab es ein paar Privilegierte, die zu der Regierung oder zu irgendjemandem gehört haben und die durften aufs Rot fahren. Hier ist niemand auf Rot gefahren, das ist ein Verbrechen. Aber das habe ich nicht so, das hat mich immer gewundert. Hat es 2 Jahre gedauert, wo bei mir im Hintergedanken immer war, dass irgendein Ampel irgendwann kaputt geht. Dass sie nicht, das hat aber nicht geklappt. Also irgendwann bin ich dann automatisch davon ausgegangen, dass diese Ampeln funktionieren und funktionieren sehr gut. Und die Leute halten sich daran. Es hat Jahre gedauert, bis dieser Hintergedanke mich verlassen hat. Dass ich einfach jetzt woanders bin und das, wo das Neue jetzt einfach anders tickt und anders funktioniert. Deswegen sage ich, Integration ist nicht nur durch das Sprechen. Die muss gelebt werden und die kommt über längere Zeit. Die kommt, indem man sie auch meint, sie zu machen. Und dieser Begriff Integration, mögen viele sich drum streiten, aber ich finde, es geht um einfach friedliches Zusammenleben. Mein Wunsch wäre, dass die Stadt Dresden uns unterstützt und einfach, also durch ihre Politik und durch den Oberbürgermeister, dass sie dieses Projekt unterstützen und Hindernisse einfach nicht auf den Weg legen. Weil dieses Projekt ist eine verdammt gute Idee für ein Zusammenleben in Dresden, wo diese Stadt das gerade braucht. Und danke.
Ja, mein Name ist Silke Pohl und ich bin auch vom Projekt Elixier. Mohammed hat ja gerade schon gesagt und der Film hat es auch gezeigt, wofür wir dieses Projekt brauchen und weshalb wir finden, dass es wichtig ist, dass wir das verwirklichen. Ich möchte euch und Ihnen gerne hier jetzt noch vorstellen, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir sind ja noch, unser Weg ist noch viel weiter als der in München oder in Augsburg, aber einiges haben wir schon erreicht. Der Ausgangspunkt für uns war, es gibt unsere Gruppe noch nicht so lange, ne? Also seit November. Der Ausgangspunkt war, dass wir bemerkt haben, dass die Stadt das Gelände an der Königsbrücker Straße 117, 119 verkaufen möchte. Es sollten Gebote eingereicht werden bis zum 21. Januar 2016 mit dem Mindestgebot von 1,27 Millionen. Und wir dachten, die Kunde hat Mohammed ja schon gesagt, es kann nicht sein, wir wollen nicht, dass das Gebäude verkauft wird, wir haben eine bessere Idee dafür, für ein Projekt, was man da braucht. Wir dachten, die einzige Möglichkeit ist, dass wir auch auf dieses Gelände bieten. Und alle, die das schon uns ein bisschen verfolgt haben in den letzten Monaten, wissen, dass wir am Anfang bieten wollten auf dieses Gelände. Wir haben uns das anders überlegt, unsere Strategie gewechselt, weil wir dabei, dass wir haben über unser Konzept nachgedacht, wir haben ein Konzept geschrieben und wir haben gemerkt, nein, das Gelände muss in den Händen der Stadt bleiben, weil wir wollen auch, dass die Stadt Partner von uns ist, wir wollen, dass die Stadt auch ihre Verantwortung annimmt für Integration, für ein gutes Zusammenleben in Dresden. Und wir sind einfach keine Investoren. Also wir können auch nicht so tun, als ob wir das sind und wir haben auch nicht 2 Millionen in der Tasche oder 5 Millionen. Ist nicht so, was wir haben, ist eine gute Idee. Was wir haben, sind Vernetzungen und unser Engagement. Das können wir einbringen. Und deshalb ist unser Ziel, dass die Stadt Dresden das Gelände nicht verkauft jetzt, sondern eine Konzeptausschreibung macht, wo wir uns auch darauf bewerben können und wo wir einen Erbpachtvertrag bekommen können. Wir sind dafür in Gesprächen mit der Stadtverwaltung, aus verschiedenen Geschäftsbereichen haben bis jetzt auch Interesse für unser Projekt erfahren. Wir haben viele Gespräche schon geführt mit Stadträten. Eine Fraktion, die Grüne, hat auch schon entschieden, quasi gegen den Verkauf zu stimmen, sodass wir da auch auf einem guten Weg sind. Der Stadtrat kann sich dagegen entscheiden, dass die Stadt das Gelände verkauft, sodass wir eben hier schon weit vorangekommen sind. Gleichzeitig, ich habe schon gesagt, wir haben in einem intensiven Gruppenprozess ein Konzept entwickelt. Es liegt auch draußen und ist auch auf unserer Homepage zu sehen, wer sich noch intensiver damit beschäftigen will. Und wir haben um Unterstützer geworben. Bis jetzt gibt es so 45 Organisationen, Vereine, Institutionen aus Dresden, die auf unserer Homepage ein Statement abgegeben haben, weshalb sie das Projekt wichtig finden. Es gibt auch viele Einzelpersonen, die das gemacht haben. Es dürfen gerne noch mehr werden. Ich kann das mal nur so sagen hier. Das ist natürlich schön für uns zu lesen, dass Leute unsere Idee gut finden. Das ist super. Aber das ist auch nicht alles, sondern das ist natürlich politisch wichtig. Wir wollen, dass auch deutlich wird, es ist nicht nur eine Idee von 20 Menschen, sondern das finden viele in Dresden, dass wir ein solches Wohn- und Begegnungszentrum brauchen. Ein weiterer wichtiger Schritt war für uns, dass wir uns mit Architekten beraten haben, die mit uns sowohl in dem Gebäude drin waren und sich angesehen haben, welcher Sanierungsaufwand vor uns liegt, die eine Kostenschätzung abgegeben haben und uns auch weiter begleiten und eben auch nicht nur mit Dresden Architekten, sondern auch mit dem Projekt Make Space aus Potsdam Kontakt aufgenommen haben und in so da gut vorankommen. Organisatorisch ist es so, das ist auch noch ein weiterer wichtiger Fakt, wir haben einen Verein gegründet, einen Verein Elixier, und sind dabei auch eine Genossenschaft zu gründen, also der Verein sozusagen eher für die ideelle Arbeit, die Genossenschaft soll als Bauträger fungieren für das Projekt, soll auch dann den Erbpachtvertrag sozusagen übernehmen und ist für uns eine gute organisatorische Variante, weil es eben keine gewinnorientierte Gesellschaftsform ist. Und es ist eine demokratische Form, weil es ist uns wichtig, dass alle, die dieses Gebäude, dieses Gelände nutzen, alle, die dort wohnen, mitbestimmen können. Egal, wie lange sie schon in Dresden leben, egal, wie gut sie die Sprache beherrschen, wir wollen Formen finden, dass alle sich einbringen können, alle sich beteiligen können. Zum Thema Finanzen sage ich dann auch noch was. Wir sind natürlich auch dabei, eine Finanzplanung zu machen. Und eine wichtige Aufgabe, dafür auch die Veranstaltung hier, ist für uns, dass wir Geflüchtete in das Projekt schon von Beginn an einbinden wollen. Es ist sicherlich nicht einfach, solange wir das Gebäude nicht haben, aber wir wollen auch jetzt schon beginnen zu planen, gemeinsam zu überlegen, welche Bedürfnisse und Interessen gibt es, welche haben alteingesessene Dresdner, welche haben Geflüchtete, wollen zusammenkommen und überlegen, wie wollen wir dort wohnen, wie wollen wir dort zusammenleben, wie soll diese Nachbarschaft sich entwickeln. Ja, und Öffentlichkeitsarbeit haben wir auch schon eine Menge gemacht. Auch das ist jetzt kein Selbstzweck, sondern es dient einfach auch dazu zu kommen, dass in der Stadt über uns gesprochen wird, über die Idee gesprochen wird. Und das haben wir auch schon ein Stück weit erreicht, dass wir darüber sprechen, wie können Deutsche und Geflüchtete zusammenleben, weil es gibt nicht so viele Erfahrungen in Dresden und es gibt überbordende Sorgen, wie das gehen kann. Und wir wollen, dass es zu einer Normalität wird und dass darüber sprechen ist der erste Schritt dafür. Genau. Wenn wir Leuten vom Elixier erzählen, ist oft erstmal eine sehr positive Reaktion darauf, die wir erfahren. Aber die zweite oder dritte Frage ist dann, wie wollt ihr das denn finanzieren? Wir haben erste Planungen gemacht und wir sehen, es ist finanzierbar. Auch wenn die Stadt gesagt hat, sie wollen das Gelände verkaufen, weil die Sanierung zu teuer wäre und es nicht wirtschaftlich wäre. Ähnlicher Fall sozusagen, wie das auch schon für München gezeigt wurde. In erster Linie kann uns die Stadt dabei helfen, indem sie uns einen Erbbaurechtsvertrag gibt, also eine Erbpacht, weil dann müssen wir jedes Jahr einfach diesen Erbbauzins zahlen und nicht auf einmal diese Kosten für das Gelände kaufen. Wir wollen die Genossenschaft gründen und die Genossenschaft wird das Eigenkapital sozusagen für das Projekt zur Verfügung stellen. Auch das schaffen wir natürlich nicht alleine, sondern wir werden Unterstützung brauchen. Wir werden Leute brauchen, die Geld als Einlagen in diese Genossenschaft geben, aber denken, wir sind da auf einem guten Weg. Also hoffen natürlich auf die Dresdnerinnen und Dresdner, die das auch wichtig finden. Ebenso ist das bei Spenden. Natürlich werden wir Bankkredite brauchen und es gibt aber auch Förderprogramme, die auf unser Projekt durchaus gut passen. So, zum einen wird es in Sachsen endlich eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus geben. Es ist schon lange nötig, es wurde heute auch schon viel darüber gesprochen, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Und zum anderen gibt es auch EU-Förderprogramme, die sehr gut auf unser Projekt passen. Auch hier brauchen wir auch die Stadt mit im Boot, weil teilweise einfach die Stadt auch Anträge dafür stellen muss und das nicht eine andere juristische Person tun kann. Ja, das ist hier schon mein Abschluss. Wo, wenn nicht hier? Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Also, wo, wenn nicht hier? Die Königsbrücker Straße ist einfach sehr geeignet für dieses Projekt. Zum einen liegt sie im Norden der Neustadt und es gibt dort eine positive Einstellung in der Nachbarschaft zu diesem Projekt. Das heißt, es kann wirklich ein Stadtteilprojekt werden. Zum anderen ist die Größe ausreichend dafür, dass es ein Projekt mit Ausstrahlung wird. Klar, es ist einfacher, einen Wohnraum für 20 Menschen zu schaffen, als für 150, wie wir das wollen. Aber es würde auch nicht die gleiche Möglichkeit haben, in die Stadt auszustrahlen. Ja, wann, wenn nicht jetzt? Die Notwendigkeit ist groß, ich muss nichts dazu sagen, denke ich. Und gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen günstig, sowohl was die Stadtratsmehrheit betrifft, als auch die Sensibilität für das Thema Integration, für das Thema Geflüchtete. Und wer, wenn nicht wir, soll jetzt keine Überhöhung unserer Gruppe sein? Wir denken, dass die Herausforderungen, Wohnen von Geflüchteten und Deutschen oder Dresdnern gemeinsam zu gestalten und die Herausforderungen des sozialen Wohnungsbaus nicht durch Investorengesellschaften oder alteingesessene Wohnungsgenossenschaften realisiert werden kann. Wenn es eine Förderung für sozialen Wohnungsbau gibt, gibt es eine Bindung von 15 Jahren. Danach können die Wohnungen teuer vermietet werden. nur eine Genossenschaft mit sozialem Anspruch wird es auch danach nicht tun. Und einen Prozess, wie wir ihn wollen, wo wir gemeinsam mit euch, mit Geflüchteten, überlegen, wie dieses Leben dort funktionieren kann, das Zusammenleben, das wird einfach kein Investor machen. Insofern braucht es von, also einfach in Engagement von der Zivilgesellschaft, braucht Modelle wie Genossenschaften, Mietshäuser, Syndikate, um irgendwie das Leben hier in dieser Stadt oder das Wohnen in dieser Stadt gut zu machen. Und hinter dem Wir verbergen sich im Moment etwa 20 Personen. Das ist aber nicht das Wir, was wir brauchen. Wir brauchen einfach mehr Menschen, die mitmachen, die Ideen haben, wie wir diese Räume füllen, ihre Ideen einbringen, ihre Zeit einbringen, auch ihr Geld zum gegebenen Zeitpunkt einbringen. Und dann werden wir das auch realisieren können. Und ich hoffe, dass wir dann auch so irgendwann so dastehen wie die Augsburger und irgendwohin eingeladen werden und das erzählen können.
Seht hier auf der Folie ganz unten, wer, wenn nicht wir, kleiner Werbeblock, Leute aus unserer Gruppe werden jetzt Unterschriftenlisten rumgeben. Wer Interesse an dem Projekt hat, wer mitmachen mag auf der einen oder andere Weise, der kann sich da sehr gerne eintragen. Und Achtung, wer es wirklich ernst meint mitzumachen, bitte die E-Mail-Adresse in deutlich lesbarer Schrift eintragen, damit wir euch dann auch richtig kontakten können. Ich würde gerne jetzt meine Rolle als Moderator nutzen und die erste Fragerunde selbst gestalten, bevor ich das Mikrofon freigebe. Ich würde gerne Peter und Lisa fragen. Silke hat das wirklich bei uns treffend gesagt. Die allererste Frage ist, tolle Idee, wie wollt ihr das finanzieren? Könnt ihr vielleicht 2, 3 Sätze dazu sagen, wie das in Augsburg lief, ob auch irgendjemand bei euch erstmal gesagt hat, hey, das kostet so und so viel, das schafft ihr nie. Und wie ihr das vielleicht auch als Trägerverein dann, wie ihr euch organisiert habt, also Till sagt der Sozialgenossenschaften München, wenn ihr da vielleicht kurz was dazu sagt. Und vielleicht noch eine Frage, wie viele Menschen eigentlich in den Gemeinschaftsunterkünften aktuell wohnen? Also ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, aber ich glaube nicht.
Also es leben zurzeit 65 Flüchtlinge in unserem Haus. Ja, wie finanzieren wir, oder wie ist das entstanden, die Finanzierung oder wie auch immer? Gar nicht eigentlich. Also, das kann man sich immer, ich kann es mir jetzt nach 4,5 Jahren auch fast immer nicht vorstellen, aber wir haben mit 0 Cent angefangen. Also mit keiner einzigen Unterstützung. Und bei uns ist es dann nochmal der Sonderfall, weil in dem Haus leben Flüchtlinge und arbeiten und gestalten und ja, und sind Mitarbeiter und das sind auch noch Künstler. Also diese Kombination ist halt nochmal, ja, nochmal ganz was Besonderes. Wir haben versucht, von Anfang an versucht, das, was Silke auch vorhin so ein bisschen hervorheben wollte, wir haben versucht, die Menschen, die Bevölkerung davon zu begeistern, was wir machen. Also jeder kann eine gute Idee haben, aber die scheitert halt dann, wenn du nicht die Menschen hast, mit denen du es zusammen verwirklichen kannst. Und für uns war das halt ein wunderschönes Erleben, dass diese Idee, die wir haben, für die anderen auch eine Idee ist, die man umsetzen kann. Und wir könnten dieses Gebäude und diese Idee nicht machen, wenn wir die Menschen nicht hätten. Also natürlich gibt es Leute, die Verantwortung übernehmen, weil sie halt tagtäglich da sind, aber ohne die Menschen aus dem Umfeld, die immer wieder kreativ sich einbinden lassen, die immer wieder neue Ideen einbringen, die ihre Zeit hergeben, ihren Spaß, ohne die geht es überhaupt nicht. Und das ist einfach auch an euch, jeder einzelne von euch ist wichtig, jeder Einzelne. Selbst wenn er nur eine Stunde in der Woche erbringen kann, ist diese Stunde unglaublich wichtig, weil sie dieses Gefühl gibt, hey, wir schaffen da was. Und es ist nicht abhängig von irgendjemandem, der einem sagt, das musst du jetzt tun, sondern du bestimmst es selbst. Und das ist genau das, was in unserem Projekt eben entstanden ist, Wir hatten keinen Cent und wir haben es einfach gemacht. Und das war nur dadurch möglich, dass viele, viele Menschen uns unterstützt haben. Magst du noch was dazu sagen? Gerade nicht. Okay, also
das war's. Das heißt, auch sowas wie Architektenleistungen, da habt ihr irgendwie Leute vom Bau, die Ahnung haben, die einfach bei euch mitmischen?
Wir hatten einen befreundeten Architekten und einen befreundeten Statiker. Natürlich musst du, wenn du jetzt irgendeinen Architekten beauftragst, musst du den bezahlen, weil es gibt da gesetzliche Vorgaben. Du musstest das machen. Der hat es dann aber letztendlich gespendet. Also das ist wirklich, wenn jemand dieses Herzblut entwickelt, und ich hoffe, es passiert bei euch auch hier in Dresden, dieses Herzblut entwickelt, hey, wir wollen das, ja, und es wird uns niemand daran hindern, dieses Ding zu bauen und dieses Ding mit Leben zu erfüllen, dann wird es passieren. Ja, es liegt allein an euch, dass es wirklich umgesetzt wird. Nicht an irgendjemand anderen, der einem sagt, hey, das darfst du nicht, sondern es liegt an euch. Und es ist genau das, was uns so begeistert, dass es die Menschen sind, die es machen. Wir nicht, ich nicht, sondern die Menschen um uns herum.
Danke. Till, du hast ja das Wort selber in den Mund genommen, Sozialgenossenschaft. Mich würde zum einen nochmal interessieren, ich glaube, du hast auch noch nicht gesagt, für wie viele Menschen ihr die drei Häuser eigentlich plant. Ihr wollt ja ein Begegnungszentrum machen, aber auch, glaube ich, minderjährige unbekleidete Flüchtlinge unterbringen. Und ob zum Beispiel auch ein Ansatzpunkt ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in der Sozialgenossenschaft zum Beispiel Mitglied werden dann, oder ob ihr dann, und ob ihr zum Beispiel auch die Stadt im, oder wie ihr die Stadt im Boot habt. Also ist die Stadt München, wird die zum Beispiel als Institution Mitglied in eurer Genossenschaft, macht ihr da ganz viel Einlagen oder seid ihr sozusagen, versucht ihr auch eine ganz breite Menge an Leuten zu erreichen, die mit kleinen Beiträgen euren Fundus stützen oder so?
Ja, das ist so eine Mischung aus allem, was du gesagt hast. Wir haben zum einen erschien uns so die Sozialgenossenschaft als das beste Instrument dafür, was du auch gesagt hast, das ist das demokratischste und jeder kann da Genossin oder Genosse werden. Wir haben einen Mindestbeitrag von 500 Euro pro Anteil veranschlagt, der jetzt nicht ganz niedrig ist. Die 500 Euro sind 5 Jahre gebunden, da kann man nicht ran und es wird nicht verzinst. Und mit dem Geld können wir arbeiten. Wir haben aber gleichzeitig schon in diesem Antrag, der da eben von der Stadt München ausgeschrieben wurde, die haben reingeschrieben, dass ein möglichst hoher finanzieller Eigenanteil viele Punkte bringt in dieser Ausschreibung. Und da haben wir gepokert, weil den haben wir runtertan, weil wir haben uns gedacht, wenn wir da jetzt noch ganz viel Geld mitbringen müssen, zieht sich die Stadt komplett ihrer Verantwortung. Und es ist was Soziales, was sich die Stadt so noch nicht geleistet hat und sie muss wie bei jedem anderen Sozialprojekt ihren Beitrag auch leisten. Und ich denke auch, speziell bei euch in Dresden kann man da auch fordern. Und da ein Prestigeobjekt jetzt zu schaffen, das wäre was für komplett Europa. Also wenn das ist viel größer als unser Projekt. Bei uns können mal 40 Leute wohnen. Wir haben halt so diesen Kulturraumbetrieb und außerhalb noch andere Veranstaltungsräume. Aber das Projekt, ich finde es Wahnsinn und es ist eine gute Energie und vor allem auf die kurze Zeit, was ihr da geschafft habt, dass da so viele Leute jetzt schon kommen, dass ihr ein Konzept habt, das bei uns nach 1,5 Jahren noch nicht gegeben hat. Das finde ich großartig und wir versuchen auch viel über mit Stiftungen zu verhandeln, die mit reinzunehmen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Stadt als Genosse mit hineingeht. Das glaube ich eher nicht, aber würde uns natürlich freuen. Wir versuchen eben möglichst viele Genossen zu werben. Wir haben jetzt so knapp, die gehen jetzt Richtung 400, die aber zum Teil auch mehr Anteile gezeichnet haben. Das heißt, wir können mit dem, was wir jetzt da haben, schon einen guten Bankkredit finanzieren. Wir versuchen aber auch diese Stellen, die da geschaffen werden müssen, nämlich im sozialpädagogischen Bereich, psychologisch, kulturellen Bereich, über Kulturreferat, über Sozialreferat und diese Referate und Institutionen auch abzudecken, weil das in anderen Jugendhilfeträgern ja auch gang und gäbe ist. Also wir versuchen sofort mit ausgebildeten Leuten daran zu gehen, und wir haben da so ein Beispiel, das ist das Integrationshaus in Wien, das auch vielleicht eure Größe hat da. Das Integrationshaus in Wien ist gegründet worden vor 20 Jahren, als viele Bosnien-Flüchtlinge kamen, und das haben auch so ein paar Verrückte gegründet, nämlich Willi Resetaritz, das war Künstler, bekannt als Ostbankurti, eine Sozialpädagogin war in der ersten Runde, zwei Architekten und sonst ein Haufen mit auch so 10, 15 Leuten vielleicht. Die haben das durchgezogen gegen eine FPÖ damals und gegen eine ähnliche rechte Stimmung, wie hier jetzt auch ist, und haben einfach angespannt und ganz viele begeistern können. Jetzt ist so, dass dort 40 Leute fest angestellt sind und 40 Leute decken dort 100 Sprachen ab. Umgekehrt, 100 Leute decken 40 Sprachen ab, 100 Leute haben es. Also 100 Festangestellte, und die einfach auch so für das soziale Klima der ganzen Stadt jetzt ganz wesentlich und wichtig sind. Und die haben auch einfach mal angefangen. Und also ich habe bei euch ein sehr gutes Gefühl, dass das einfach schon saugut organisiert ist.
Ich selber würde noch kurz was zu Mohammed und Silke ergänzen, weil kurz aus meiner Moderatorenrolle schlüpfen, weil Mohammed vorhin sagte, es ist die Gefahr, dass die Stadt dieses Grundstück verkaufen möchte, um ein Finanzhaushaltsloch zu stopfen. Der Riesenvorteil von uns in diesem Moment ist, dass die Stadt in ihrem aktuellen Haushalt mit den Einnahmen, die sie erzielen könnte, wenn sie das verkauft, noch nicht geplant hat. Die sind also nicht verplant. Das heißt, unsere Chance ist im Moment, dass das nicht gegen was anderes, Soziales, ausgespielt werden kann, dass die nicht sagen, diese 1,2 Millionen wollten wir aber für unsere Schwimmbäder benutzen. Kleine Ergänzung. Mohammed, Silke, wollt ihr jetzt dahingehend, was ihr von den anderen gehört habt, noch was ergänzen? Dann wäre jetzt der Moment, wo ihr alle, die hier auf dem Podium sitzen, einfach löchern könnt mit Statements, mit kritischen Fragen. Wir haben hier ein Mikrofon, was durchgegeben werden kann. Das hat der Alex, der da ist. Traut euch, wenn euch was unklar ist, wenn ihr was vertiefend wissen wollt. Da hinten würde ich sagen, ganz hinten in der Ecke links erstmal Alex. Und ich habe jetzt 4 Hände gesehen, vielleicht sammeln wir mal ein paar Fragen und beantworten die dann gesammelt.
Hi, ich habe eine Frage an Augsburg. Und zwar, ihr habt jetzt ein Foto gezeigt von so einem Hotelzimmer. Ob das für die Hotelgäste war, weil soweit ich weiß, ist ja quasi eure Unterkunft im Endeffekt ja auch als Heim einfach angemietet. Also es würde mich interessieren, wie die Zimmer für die Geflüchteten aussehen und wie das Ganze auch organisiert ist oder wer das da verwaltet, wie ihr dann zum Beispiel auch mit Abschiebung umgeht und so. Und meine zweite Frage wäre dann halt an Elixir, wie ihr das in eurem Konzept, also ob ihr da schon drüber geredet habt, wie ihr das gestalten wollt.
Ja, Alex, siehst du die nächste Hand, die sich in deiner Nähe meldet? Genau.
Auch ans Elixir. Ihr hattet gesagt, dass die bis zum 21. Januar sollten irgendwie Angebote eingegeben werden. Das ist jetzt auch schon 1,5 Monate her. Ich würde gerne wissen, was sich da so bisher getan hat, ob da in der Stadt irgendwas passiert ist.
Vielen Dank.
Gut. So, ich konkretisiere die Frage vom Vorfrager. Ihr habt ja gesagt, die Grünen habt ihr schon überzeugt in der Stadt. Da wäre es ja eigentlich nur noch 2 Parteien, die Linke und die SPD. Da würde mich interessieren, was die Gespräche da so tun und wie die so reagieren. Weil wenn ihr die 2 im Kasten habt, dann kann es losgehen.
Vielen Dank. Ich würde sagen, wir beantworten die 3 Fragen erstmal zuerst an Augsburg die Frage.
Das waren jetzt ziemlich viele, hast du dir mitgeschrieben, ja, oder?
Zimmer und Geflüchtete.
Ah, ja, ja, Zimmer, genau, Zimmer. Es ist so, dass diese Unterkunft von der Regierung von Schwaben belegt wird und die natürlich auch das Recht der Belegung nicht hergibt. Also wir können nicht das bestimmen, wer da einzieht. Wir haben aber im Vorfeld, als wir das geschaffen haben, mit der Regierung von Schwaben verhandelt, dass diese Zimmer von uns eingerichtet werden, weil wir nicht wollten, dass das mit Stahlbetten und Stahlschränken ausgestattet wurde oder wird, so dass unsere... also die Einrichtung von uns dann aus recyceltem Zeug passiert ist. Also das ist sprich, es wurden Vollmöbel verwendet, Vollholzmöbel verwendet, die man dann wieder hergerichtet hat und dann dadurch die Zimmer ausgestattet hat. Das zu der einen Frage. Wie gehen wir mit Abschiebungen um? Wir haben Gott sei Dank relativ wenige Abschiebungen. Die wenigen, die wir haben, sind für uns ziemlich schlimm, weil wir die Leute gut kennen. Es gab bisher zwei wirklich schlimme Abschiebungen, die dann auch die eine war eine Abschiebung aus dem Kirchenasyl. Vielleicht hat der eine oder andere das mal gelesen. Und, es wurde das Kirchenasyl gebrochen. Die Polizei hat eine Familie, also eine Frau mit 4 Kindern, aus dem Kirchenasyl herausgenommen und hat die zurück nach Polen gebracht. Wir haben konnten das nicht verhindern, weil das bei einem also zum Zeitpunkt stattgefunden hat, wo wir alle noch im Bett lagen. Wir sind aber dann der Polizei hinterhergefahren, haben die Familie dann begleitet und haben dann versucht, für die Familie eine Wohnung zu finden, haben die dann auch ausgestattet und gestrichen, sodass die Familie zumindest in Polen einen sicheren Aufenthalt hatte, zusammen mit Organisationen in Polen. Die letzte Aktion war auch eine Familie, die mitten in der Nacht, sprich ganz früh, abgeschoben werden sollte. Das haben wir dann durch Barrikaden vor unserem Haus verhindert, dass die Polizei die mitnehmen konnte. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe das mit den Leuten von Elixir auch schon heute Nachmittag und gestern ein bisschen angesprochen. Wir können keine Abschiebungen verhindern. Also wer das glaubt, der ist im... Mein Gott, bei euch vielleicht in Dresden, aber in Bayern ist das nicht möglich. Es ist nicht rechtens und du begibst dich auf einen Weg, der den Flüchtlingen schadet. Also, und das wollen wir nicht. Wir versuchen den Menschen die bestmögliche Rechtsberatung zu geben, sodass die Menschen auch sicher sein können, dass das, was dann dabei rauskommt, das wirklich beste Ergebnis ist. Wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte, dass jemand zurück in sein Heimatland muss, dann versuchen wir das so zu gestalten, dass diese Menschen nicht vor einem Existenzloch stehen. Also sprich, dass sie nicht nach Hause kommen und dann an einem Bahnhof abgeliefert werden mit wenig Geld oder gar keinem Geld, mit keiner Wohnung und keiner Aussicht. Wir versuchen dann mit Organisationen in den Ländern zusammenzuarbeiten und zu schauen, dass diese Menschen noch Unterstützung kriegen. Also das ist unsere Arbeit. Wir versuchen nicht Abschiebungen zu verhindern, in dem Sinne, in dem wir da irgendwie dann Barrikaden bauen. Das ist jetzt nicht unser Ding. Das war jetzt eine Geschichte, die halt zu dem Zeitpunkt notwendig war, weil es eine sehr, sehr, sehr unmenschliche Art und Weise ist, eine Familie mit 2 Kindern, mit 2 Kleinkindern in den Morgenstunden aus dem Bett zu reißen und die dann in einem Bus abzuholen und dann irgendwo hinzufahren. Das ist einfach dramatisch für Kinder und wir finden, dass das unmenschlich ist. Also es hat nichts mit der Abschiebung letztendlich zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird. Das ist eine unmenschliche Art und Weise, eine unglaublich respektlose Art und Weise. Und das ist mir vollkommen egal, ob das jetzt ein Deutscher ist oder irgendjemand anderer aus einem anderen Land. Es ist einfach unmenschlich. Und dem wollte man eben entgegenstehen und wir versuchen das eben zu verhindern, dass solche Situationen wieder zustande kommen, indem wir im Vorfeld hat schon rechtliche Maßnahmen versuchen da einzuleiten, dass es nicht passiert. Ich hoffe, die Frage war einigermaßen verständlich beantwortet.
Ich würde die Frage an Silke und Mohammed weitergeben. Ich habe das so verstanden in der Ecke, dass vielleicht auch die Frage ist, ob wir uns schon mit Abschiebungen beschäftigt haben, aber vielleicht ist das doch die Gelegenheit, dass ihr kurz sagt, was wir auch als Zielgruppe an geflüchteten Menschen aufnehmen wollen.
Also ich persönlich habe die Situation so erlebt, mit den Abschiebungen war kurz davor, Gott sei Dank könnte man sich eigentlich davon nur retten mit Rechtsdingen, halt wenn man hier bleiben darf, dann ist es so. Und das ist nicht viel anders als in Bayern hier, es ist auch in Sachsen genauso scharf in diesen Sachen. Also da machen die keine Ausnahme. Und die Geflüchteten, die bei uns wohnen dürfen, das sind die alle. Wir machen jetzt keine Klassifikation, wer da darf und wer nicht. Und zudem, ich glaube, die Frage ist nochmal auf ein Konzept eingegangen. Der Konzept, wir dürfen noch nicht auf das Gelände da und deswegen können wir das nicht jetzt Meter für Meter sagen, was wir da vorhaben, weil das hängt auch von weiteren Sachen ab, von der Entwicklung des Projektes und wie die Architekten, wie die das sich vorstellen und die Machbarkeit dieses Projektes. Was wir sagen können ist, es werden Leute wohnen in dem Neubau wie in dem alten, also egal wo die herkommen, egal an was sie glauben, Einheimischen wie Geflüchteten. Und in dem Bau wird es in Öffentlichkeitsräume wie Begegnungsräume und Kulturbetrieb geben. Also Kultur für Kunst, für Veranstaltungen und weiteres.
Ich würde nochmal das, was du gerade angesprochen hast, zu der Zielgruppe ergänzen. Und zwar haben wir von Anfang an schon gewusst, dass es sozusagen auch die Geflüchteten, sind auch nicht alle gleich, das ist sowieso ein Allgemeinplatz, aber es gibt eben die Geflüchteten, die noch im Asylverfahren sind vor der Anerkennung und die danach. Wir wissen, dass das Projekt für beide gut sein könnte und haben auch von Anfang an überlegt, dass beide Gruppen sozusagen bei uns im Projekt sein könnten. Also quasi die Idee des Zusammenlebens von Anfang an und nicht die Isolation, wie sie eigentlich von der Asylpolitik gewünscht ist sozusagen im Asylverfahren, sondern gleich zusammenleben und dann aber auch für Menschen, die die Anerkennung haben, nicht das Leben in der Einraumwohnung im Plattenbau irgendwo außerhalb am Stadtrand, sondern auch da zusammenleben, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Kultur machen, gemeinsam in Netzwerken sein. Einfacher ist die zweite Gruppe vom Ablauf, ne? Für die Menschen, die noch im Asylverfahren sind, haben wir auch über die Frage von Abschiebung und wie wir damit umgehen wollen diskutiert. Es ist keine Frage, die wir zu diesem Zeitpunkt im Projekt irgendwie beantworten können. So. Was ich von mir aus sagen kann, ist, dass es, also ja, wie du es auch beschreibst, eine Abschiebung ist schlimm und es wäre auch schwer und hart für ein Projekt, das durchzumachen, wenn das jemand aus dem Projekt abgeschoben wird. Aber die Abschiebung würde auch sowieso passieren, ob sie in unserem Projekt wäre oder im Wohnheim XY irgendwo, wo sich niemand dafür interessiert. Also das wäre jetzt kein Grund, dafür wollen wir auch nicht die Augen verschließen, sozusagen. Aber in welchem Verhältnis und wie das wird, also wie viele Geflüchtete im Asylverfahren oder danach in diesem Projekt sein werden, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Das hängt auch von den Verhandlungen mit der Stadt ab und von, ja, einfach von verschiedenen Dingen.
Es gab noch die zwei Fragen nach, wie reagieren SPD und Linke in dieser Stadt auf das Vorhaben und was ist denn passiert oder wissen wir was, wisst ihr was, der Angebotstermin ist verstrichen. Genau.
Also wir wissen nicht viel, es sind wohl Angebote eingegangen, aber Näheres ist uns nicht bekannt, weil das wird im Moment in der Stadtverwaltung, in der Stadtverwaltung im Geschäftsbereich Finanzen wird quasi dann ausgewählt, ob die Angebote, die gegeben wurden, den Kriterien entsprechen und dann wird eine Vorlage für den Stadtrat gemacht. Soweit ist es noch nicht. Wir versuchen zum gegenwärtigen Zeitpunkt sowohl in der Stadtverwaltung für unser Projekt zu werben und auch das quasi zu beantragen, dass die Stadt sich damit beschäftigt. Und wir werben eben auch bei den Stadtratsfraktionen. Wir haben auch mit Vertreterinnen, Vertretern von der SPD und der Linken gesprochen und sind auch auf großes Wohlwollen und Interesse gestoßen. Es ist dort einfach bis jetzt nicht so weit, dass die gesamte Fraktion sich dafür entschieden hat, aber wir sind da einfach im Prozess und gerne auch für Unterstützung offen.
Es war bei uns auch so, dass wir die sehr hart bearbeitet haben, einzeln die Stadträte, in Einzelgesprächen. Also die waren allein oft, wir waren mehr. Und das war bei uns vor allem natürlich mit der CSU nicht so ganz ohne. Aber die waren dann auch irgendwann überzeugt, aber eher, dass gesagt haben, die Bausubstanz ist doch nicht so schlecht. Sie waren jetzt nicht vom Inhalt überzeugt, was aber fürs Projekt wurscht war. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man diese Typen ordentlich bearbeitet, wie gesagt, in Einzelgesprächen und auch in Öffentlichkeit aufbaut, eben mit dem ganzen Kulturleben herundherum. Und ich glaube auch, ganz viele Künstler würden da ihr Gesicht dafür zeigen, wenn es irgendwie heißt, wir fürs Elixier oder wenn man sich so eine Plakatierung vorstellt, macht es schon was auch. Und ich finde halt den Verkaufspreis, was die angesetzt haben, ja völlig lächerlich. Und die Stadt darf nicht einfach ihren eigenen Grund da verkaufen. Das ist für den Preis ein totaler Witz. Und das ist, je mehr eine Stadt hergibt, umso teurer wird natürlich nachher alles. Also in München ist es so, dass die Stadt, glaube ich, unter 20% der Wohnungen in Genossenschaften oder im Eigenbestand hat. In Wien sind es 60%. Das heißt, je mehr Wohnungen eine Stadt hat, umso mehr hat es Einfluss auf den ganzen Mietspiegel. Und für so ein Projekt hier, und vor allem euer Pfund ist einfach, wenn ihr das so projektiert, dass da auch Dresdner leben können und von Haus aus einfach eine homogene Mischung da drin stattfindet, finde ich das ganz großartig und da können die gar nichts dagegen haben.
Ja, kleine Ergänzung für unsere Gäste. Also in Dresden ist es so, dass die Stadt selber vielleicht noch ungefähr 100 Wohnungen hat, weil sie ja ihren gesamten kommunalen Wohnungsbestand vor einigen Jahren verkauft hat.
Ja, das haben sie bei uns auch geglaubt, dass es nur noch so wenig sind. Aber wir sind dann drauf gekommen, dass es 1700 Wohnungen waren bei uns. Und es gibt jetzt, Freunde von uns haben schon einen Leerstandsmelder gegründet, so 089.de oder so ähnlich. Und wo man auch einfach melden kann, wo eine Wohnung leer steht, städtisch. Und wir sind auf ein paar Häuser gekommen, die leer stehen von der Stadt. Natürlich, wenn die jetzt alles versilbert haben schon, müssen sie zurückkaufen.
Ja, oder wenigstens die letzten Grundstücke nicht verkaufen.
Ja, aber nichts mehr hergeben einfach.
Genau. Es gab noch mehr Meldungen. Alex, wo bist du? Vielleicht gehst du einfach rum und wen du findest und wir sammeln wieder.
Ich fange mal wieder mit. Oh, da war ein Hund.
Zwei Dinge. Also eine Blaskapelle, die euch unterstützt, hättet ihr auf jeden Fall. Die Banda Kommunale macht's laut. Ich wollte noch fragen, warum die Neubauten?
Großen Schritt.
Nochmal die Hände bitte hoch, wer weiter Fragen hat.
Jetzt Alex. Komme ich mal hier nach vorne.
Hi, ich bin Max und bin heute mit Ronja hier und wir sind quasi Vertreter einer Gruppe von Studenten der TU Dresden, die sich jetzt seit Ende letzten Jahres quasi mit einem Konzept zur Erschließung von Wohnraum für Flüchtlinge in integrativen WGs beschäftigt haben. Und wir haben ein sehr ähnliches Konzept quasi wie ihr, nur in einem anderen Maßstab und haben da jetzt schon gewisse Ressourcen einfach seitens vor allem gerade der Universität halt der TU erschlossen. Und jetzt, wo wir aber euer Konzept kennen, sind wir einfach geneigt, euch diese Ressourcen anzubieten. Das heißt, wir haben einmal die Rückendeckung der TU Dresden, dass die dieses Projekt, was wir jetzt erstmal vorgesehen hatten, unterstützt. Wir haben uns auch schon bei der Stadt angemeldet, mit denen schon Kooperationsmöglichkeiten besprochen. Und wir haben einfach einen Zugriff auf diverse Sachen, also sei es jetzt Planungsarbeit, sei es jetzt auch einfach so Workshop-Sachen. Der Name TU Dresden ist auch immer ganz gut unter solchen Projekten. Und das Ganze läuft auch noch im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, den Bauball der Bauingenieure, der immer an ein Sozialprojekt gekoppelt ist, das dann für das im Rahmen dieser Veranstaltung Spenden eingeworben wurden. Und wir wollten einfach euch jetzt fragen, als Elixier Dresden, ob wir euch diese Ressourcen, die wir jetzt bis jetzt als Ergebnis erarbeitet haben, anbieten dürfen, ob denn Interesse besteht, weil bei uns scheitert es momentan noch an der Immobilie, die ihr ja jetzt schon im Auge habt. Und ja, falls Interesse an Zusammenarbeit besteht, wir wären da sehr geneigt, das zu tun.
Ich heiße André und ich hatte eine Frage an Mohammed. Entweder hat er natürlich großes Glück gehabt oder er ist sehr höflich. Ich glaube, die Unterkünfte von Geflüchteten sind längst nicht so ähnlich, sage ich mal, anderen Wohnformen. Man ist ja, wenn man sich ein bisschen umhört, in anderen Unterkünften grundsätzlich Objekt sozusagen der Willkür. Man wohnt nicht, man ist untergebracht. Man ist Objekt der Willkür entweder des Betreibers, des Keterers, der Security oder der Politik und im ungünstigsten Fall von allen zugleich. Es gibt dort grundsätzliche Hausordnungen, die sehr restriktiv sind und auch gegen Grundrechte verstoßen. Sei es, dass man keinen Besuch auf dem Zimmer haben kann, wenn es ja gar nicht, oder nur nach 18 Uhr nicht mehr. Dass man unangekündigte Zimmerkontrollen aushalten muss, des Nachts oder frühmorgens zeitig, um die Anwesenheit zu überprüfen und man nicht auf dem Zimmer essen kann und ähnliche Sachen. Also ich denke, da gibt es sehr viele gute Gründe, neue selbstbestimmte Wohnformen auszuprobieren. Und mich würde interessieren, wie ganz konkret gemeinschaftliches Wohnen sozusagen in der Vision von Elixier gemeint ist, in Abgrenzung dazu.
Vielen Dank. Ich würde das schnell nochmal zusammenfassend beantworten lassen oder euch fragen. Es gab die Frage, warum die Neubauten? Es gab die Anfrage von Max und Ronja, ob noch Platz für sich im Elixier ist. Und es gab die Frage, wie denn gemeinschaftliches Wohnen konkret zu verstehen ist.
Warum die Neubauten? Weil die gerade gebraucht werden. Also die Zahlen von Geflüchteten, die hier ankommen und Schutz suchen, sind abnormal, also viel. Und es wird auch ein Wohnraum für die Einheimischen auch gebraucht, nicht immer nur für die Geflüchteten. Deswegen die Neubauten. Und ich kann Sie nur bestätigen mit dem, was in dem in dem Wohnheim so an sich geht. Ich habe in dem Wohnheim auch selber gewohnt und das ist alles stimmt. In unserem Projekt ist der Form halt die Leute aus dieser Situation so wie es geht rauszuholen, denn das auch anzubieten. Und die Form von Wohnen im Elixier, wir wollen, dass es nicht anders aussieht, als wie ein ganz normaler Mensch, der sich irgendwo eine Wohnung aussucht. Also ob sie jetzt in WG oder Einraumwohnung für Alleinerziehende oder für eine Familie mit 2, 3 Kindern, das Angebot soll es geben im Elixier. Einfach ganz normal, wie alles an, also keine vergoldete Wohnung sozusagen oder Schlösser, aber ganz normal wie normale Wohnung. Ich möchte noch zu dem Konzept bei der ersten Frage, und da war etwas mit Konzeptentwicklung. Ich habe nochmal auf dem Workshop gerne, dass wir noch in diesem Jahr machen, und das ist auch ein Workshop für Ideen. Also wer unser Konzept gelesen hat und denkt, ach, das haben die vergessen oder das könnte noch reinpassen, der soll sich bitte gerne melden und seinen Vorschlag zu uns bringen.
Ich möchte noch was ergänzen. Ein Leitsatz von dem, wie das Leben im Elixier sein soll, ist der Spruch, auf kleinem Raum wohnen, auf großem Raum leben. Und das kann dieses Gebäude in der Königsbrücker Straße bieten. Die Idee ist also, sowohl für die alteingesessenen Dresdner als auch für die Geflüchteten, es soll nicht besonders viel individuellen Raum zum Wohnen geben, also so um die 20 Quadratmeter. Das ist auch das, was sozusagen als zukunftsgerichtet, also auch um den Klimawandel nicht zu verschärfen, sozusagen die Art von Menge von umbauten Raum ist, die man haben, also bewohnen kann. Und auf diesem kleinen Raum wohnt man, aber es gibt viele Gemeinschaftsräume. Es gibt dann einen Raum, wo man ein Fest feiern kann oder wo die Tischtennisplatte steht oder was auch immer wir gemeinsam entwickeln. Und wir können auf großem Raum gemeinsam leben. Also wir schaffen halböffentliche und öffentliche Räume dort.
Da ihr beide jetzt großzügig die Frage von Max umschifft habt, beantworte ich die jetzt als Moderator. Also sehr gern, herzlich willkommen. Sprecht uns im Nachhinein nochmal an. Wäre schön, wir kommen da zusammen. Wir nehmen jede Unterstützung gerne an. Nochmal. Da hinten. Du hast dich gemeldet? Du hast eine Frage? Nee. Hier vorne. Alex, hast du jemanden gefunden? Hier vorne wäre jemand. Dann müsstest du nochmal hier vorne.
So weite Wege muss ich gehen.
Also die Frage ist gerade auf Arabisch und fragt, ob das Projekt oder die Leute, die in dem Projekt wohnen dürfen, sind alleinstehende Menschen oder nur für Familien. Und das werde ich auch jetzt auf Arabisch beantworten, dass alle da dürfen.
Gibt es weitere Menschen, die sich zu Wort melden wollen? Hier vorne, zwei.
Also ich habe gar keine Frage. Ich muss nur sagen, mich erfüllt hier gerade ganz großer Neid. Ich komme von der Stauffenbergallee. Wir sind der Stauffe e.V. Bei uns wohnen wohnten, jetzt mittlerweile sind schon weniger geworden, an die 200 Leute. Wir sind quasi Opfer dieser Stadtpolitik. Unser Quartier wurde im Rahmen des WOBA-Verkaufs an die GAGFA verkauft. Die GAGFA hat unser Quartier an eine Mini-GmbH verkauft. Die hat uns wiederum an einen Fonds verkauft. Wir wollten gerne kaufen. Wir haben das die ganze Zeit angezeigt. Wir hatten Konzepte vorbereitet. Wir hatten keine Chance, das zu bekommen, weil wir einfach mit dem Preis nicht mithalten können. Bei uns sieht es jetzt so aus, dass wir abwarten können und eigentlich nur noch Steine in den Weg schmeißen können, in die Beine der Investoren. Und ich finde das großartig und ich finde es ganz wichtig, dass solche Projekte leben können und euer Herzblut, das ihr da reinsteckt, das weckt in mir Power und Wut und ich mache bei euch mit auf jeden Fall. Und bei uns ist auch noch nicht jeder Drops gelutscht. Ne? Die können uns nicht ganz einfach wegdenken oder wegmachen. So, das ist noch nicht lange noch nicht vorbei. Aber das, was wir wollten, halt den Wohnraum erhalten, in einer sozialverträglichen Struktur, in einer durchmischten Struktur, das wird nicht mehr möglich sein. Das ist vorbei. Und das ist ganz schade.
Eine Frage, die vielleicht ein bisschen in die Richtung ging, warum die Neubauten, das, was ihr euch da jetzt als Konzept ausgedacht habt, ist ja sehr, sehr ambitioniert. Habt ihr vielleicht auch Pläne, das Ganze eine Ecke kleiner erstmal starten zu lassen und dann Step by Step praktisch das ganze Ding aufzubauen? Oder ist das ein großes Konzept, was ihr euch überlegt habt und ihr sagt, Sekt oder Selters und entweder es wird gebaut oder eben nicht?
Vielen Dank. Gibt es im Moment noch eine Frage? Dann ja.
Statement. Also direkt Frage nicht, aber ein Statement, wenn es möglich wäre.
Gerne.
Vielen Dank von unseren bayerischen Kolleginnen und Kollegen, dass die hier sind. Die Situation hier ist fast ähnlich wie Bayern. Also unsere Landesregierung war immer in der Meinung, dass wir Bayern als Vorbild uns... ja. Aber die Abläufe sind genauso, wie man dort erlebt hatte. Übrigens, ich bin Ali Moradi von Sächsischer Flüchtlingsrat und wir unterstützen dieses Projekt ganz von Herzen. Vielleicht in dieser Zeit, dass in diese letzte eineinhalb Jahren, dass die hier lebenden Migranten, Migranten und Flüchtlinge in sehr schwierige Situation gelebt hatten. Das könnte eine Stimme in die Stadt geben, dass auch Flüchtlinge, Geflüchtete, Migranten, aber auch Einheimische, dass die auch für ein friedliches Leben interessiert sind, eine Stimme bekommen und gegen solche unmenschliche Forderungen und unmenschliche Taten eine Antwort geben.
Vielen Dank. Dann würde ich die Frage erstmal nach den Sekt oder Selters an euch beide stellen. Muss es die ganz große Nummer sein oder geht irgendwas kleiner zu starten? Ich würde das sogar noch zuspitzen und euch fragen, steht und fällt das Projekt mit der Immobilie? Geht das irgendwo anders zu realisieren, kleiner? Aber die Frage korrekt war ja jetzt hier erstmal, gibt es auch Entwicklungspotenzial und man kann klein anfangen?
Ja, ich würde die Frage mal ein bisschen quer dazu beantworten, mich da drum herum schiffen. Die Idee ist schon, das nicht alles auf einmal zu realisieren, sondern zum Beispiel zunächst diese Neubauten zu schaffen und dort können dann schon mal Menschen leben und es gibt einfach dann schon ein Miteinander, was sich aufbaut und die Menschen, die dort leben und die Menschen aus dem Stadtteil können gemeinsam so Schritt für Schritt dieses Hauptgebäude sanieren. So, das ist eine Idee, um das so ein bisschen zu entzerren und nicht zu sehen, es ist nur ein großes Projekt. Und ansonsten würde ich sagen, ich habe es ja vorhin schon so erläutert, wir glauben, wir brauchen ein großes Projekt. Wir wissen, es ist ambitioniert, aber wir glauben, dass jetzt in Dresden auch mit kleinen Dingen angesichts der aktuellen Situation nicht so viel zu schaffen ist und man muss irgendwie Visionen haben und auch was Großes wollen und was Großes denken. Wir hoffen, dass es klappt. Wir werden sicherlich auch nicht sofort das Handtuch schmeißen, wenn das nicht wird mit der Königsbrücker Straße, aber wir stehen schon dazu. Das muss es werden. So.
Ich würde jetzt angesichts dessen, dass die Luft auch nicht besser wird in dem Raum und die Zeit fortschreitet, ich würde jetzt die letzte Frage- oder Statement-Runde öffnen. Alle sind aber hier danach noch da, wir können dann auch noch einzeln weiterreden. Da hinten sehe ich noch eine Hand, Alex, und da vorne auch noch, vielleicht bleibst du. Und jetzt habe ich drei Hände, nochmal ein letztes Mal die Hände hoch bitte. Eins, zwei und da hinten war noch. Ganz hinten links.
Ja, bin ich dran. Also ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen naiv klingt, aber ich frage mich einfach, wie soll das funktionieren mit den Kriterien? Also bei den Geflüchteten kann ich es mir vorstellen, Sie haben es ja gesagt, also Augsburg haben Sie gar keinen Einfluss darauf, da wird es dann sozusagen von der Stadt, werden die Leute zugewiesen, aber wer soll einfach sozusagen auch von der Dresdner Bevölkerung anspruchsberechtigt sein? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch einen Kampf um knappen Wohnraum gibt. Ich meine, geht es darum, also derjenige oder diejenige, die sich von Anfang beteiligt hat, hat Anspruch, der oder diejenige, die Genossenschaftsanteile, oder geht es nach der sozialen Bedürftigkeit? Oder also irgendwann kann ich mir vorstellen, dass das schon eine wichtige Frage wird. Habt ihr euch schon darüber Gedanken gemacht?
Okay, vielen Dank.
Ihr habt vorhin mal angesprochen, dass ihr Firmenkontakte zu Baufirmen aufgenommen habt, respektive auch wahrscheinlich dann entsprechende Materiallieferanten und so weiter. Habt ihr darüber nachgedacht, die einfach weiter mit einzubinden im Sinne von, okay, passt mal auf, solange wie wir das Projekt hier realisieren, wenn ihr gerade mit dem Neubau auch anfangen wollt, da gleich mal die Frage, warum, dass die euch vielleicht auch einfach unterstützen durch günstigere Preise, respektive vor allem auch, das ist ein öffentliches Projekt, jede Baufirma schert sich drum, da ganz, ganz groß irgendwo Werbung hinhängen zu dürfen. Und das ist einfach die Sache so, wenn ihr an Lieferanten rangeht, ich denke, da habt ihr gute und große Karten. Inwiefern ihr das schon gemacht habt, welche Firmen ihr angesprochen habt, im Speziellen. Und vor allem, was mich ganz, ganz, ganz brennend interessiert, warum erst den Neubau?
Okay, danke. Ich glaube, da hinten war noch die letzte Wortmeldung. Und dann nach vorne noch, okay.
Hello everyone. I am Darwish. I'm from Iraq. I'm like a refugee in here, and I would like to share in this project, which is in the Koniger Bürgerstraße. But really, if I can do something like help or anything, I would like to share on it. And maybe this will be my first chance to put me out of the camps that I live in since 6 months. It's really such as of the bad camps, I'm really to say that, such as the system of the foods. We didn't cook for ourselves, so they give us a foods, and the foods is not so that good. And also with bathrooms, we have a really a big problems in the bathrooms. Since all of this winter, I haven't douched with the hot waters. The same water that I drink it, I wash it by my body too. It's really so cold. So I really want to get out of that room, which is in my camps, and we are like 8 people. So we live in a class of this old school in Prolis. And I would like to be one of the persons who share in this project. Maybe I could find the chance later to be a one resident in this project. And thank you.
Und vielleicht könnte ich dann später in den Wohnraum reden. Vielen Dank.
Okay, just maybe first answer for you. Just if it's possible, just stay a little bit longer here, then we try to get in touch with you, then we talk a little bit later, and you are very welcome. We appreciate if you want to be part of our group. Thanks a lot for your offer. Es gab noch, bitte? Ja, ja. Es gab jetzt noch eine Wortmeldung, oder? Genau, Sie hatte ich jetzt noch.
Guten Abend, Ferenzi, mein Name. Ich wollte nur sagen, dass es zum Glück auch noch andere Unterkünfte hier in Dresden gibt, wo Menschlichkeit noch herrscht. Das ist hier direkt um die Ecke, das K9.
Ja. Letzte Antwortrunde. Ich habe gesammelt die deutliche Frage nochmal, warum Neubau? Die Frage, gab es schon Lieferantenkontakte und dass man da Preise eventuell runterverhandeln kann? Fangt erstmal damit an vielleicht.
Also Lieferantenkontakte haben wir noch nicht aufgebaut. Wir haben ja das Grundstück noch gar nicht, also es muss dann auch ein Schritt nach dem anderen gemacht werden. Wir leisten jetzt viel Vorarbeit schon für dieses Grundstück, auch mit Architekten. Aber soweit, dass wir jetzt schon mit Lieferanten sprechen, das wäre jetzt, glaube ich, verfrüht. Also lassen uns gerne beraten, wenn es das nicht ist, aber momentan hatten wir das noch nicht mit auf unserem Papier. Die Frage, warum erst Neubau, ist so entstanden, dass wir dachten, dass die Sanierung des Altbaus sehr gut gemeinschaftlich passieren kann. Also als eine große Baustelle, wo Leute aus dem Stadtteil, wo Geflüchtete, wir alle gemeinsam bauen und dass das sich da leichter realisieren lässt als beim Neubau. Auch das kann sich natürlich im Laufe der Planung nochmal ändern, aber das war die Idee, weshalb erst der Neubau, der geht relativ schnell, dann können da schon Menschen wohnen und dann können wir von dort dieses Projekt gemeinsam entwickeln.
Der Till wollte kurz noch was sagen zu der Frage mit den Baufirmen.
Du hast wegen Baufirmen auch gefragt. Bei uns ist so, wir wählen die aus, indem wir so einen Katalog machen, dass die auch Geflüchtete beschäftigen müssen. Dass wir perspektivisch auch die Menschen in Jobs bringen und stoßen auf große Resonanz jetzt schon bei den ersten Anfragen. Und ja, die Bedingungen sind natürlich immer noch ziemlich bescheuert, weil die gern unter Mindestlohn beschäftigen würden, von der Handwerkskammer auch. Und andererseits ist natürlich total gewünscht, dass das schneller geht. Nur der Weg dauert noch. Aber ich würde so auswählen, dass die einfach alle da auch beschäftigen müssen und sollen und gern machen.
Jetzt würde ich nochmal in Augsburg das Mikrofon weitergeben zu der Frage der geflüchteten Unterkünfte.
Also was bei uns eigentlich der Unterschied ist mit den Unterkünften für Geflüchtete, ist, dass wir quasi den Teil, in dem sich die Wohnungen befinden, nicht angemietet haben, sondern der ist von der Regierung von Schwaben angemietet. Und aufgrund dessen konnten wir da keinen Einfluss drauf nehmen, wer da einzieht oder nicht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied mit dem Projekt hier.
Ja, was dann noch dazu kommt, ich glaube, das macht da den Unterschied aus, das sind Geflüchtete, die noch keine Anerkennung haben. Also das, so wie ich ja eben Elixir verstanden habe, ist es ja so, dass die Wohnungen an Menschen weitergegeben werden sollen, die dann eben diese Anerkennung schon haben. Das ist bei uns gar nicht der Fall.
Ich würde die Frage aber nochmal aufgreifen. Die habe ich auch so verstanden, dass die Frage war, wie denn die ansässigen Dresdner und Dresdnerinnen, die in dem Projekt mit wohnen sollen und können, wie sich denn da das Kriterium der Aufnahme entwickeln sollen, ob wir uns da schon Gedanken gemacht haben. Deshalb das Mikrofon in eure Richtung.
Genau, da für die Kriterien, also fange ich bei den Geflüchteten an, das ist, hängt immer von dem Status, was sie für einen Aufenthalt bekommen. Und gibt es dann welche, die sich eine Wohnung selbstständig aussuchen dürfen und das wird dann vom Jobcenter finanziert. Andere, die haben noch keinen Aufenthalt, aber wird trotzdem mit einer Ausnahme vom Sozialamt erlaubt, dass sie eine Wohnung selber aussuchen und die anmieten und das Sozialamt bezahlt das. Den Rest ist gezwungen, da zu wohnen, wo die Stadt es sagt. Also da haben wir keinen Einfluss, da können wir keine Kriterien setzen. Für die Kriterien für die Einheimischen und andere, die alles Geflüchtete sind, ich glaube, das ist gerade auch integriert in dem Entwicklungsprozess. Also wir können jetzt in unserem Zustand nicht sagen, wer darf und wer nicht und wer länger dabei darf er dann. Weil ich glaube, das soll echt demokratisch basieren und sich mit der Entwicklung des Projekts entwickeln. Und in unserem Projekt vom Anfang an war auch dabei gedacht, diese niederschwellige Beratung und Mitnahme ins Arbeitsleben für Geflüchtete. Wir sehen uns als Chance auch durch das alte Bau, wenn wir den alten Bau sanieren, dass wir Ausbildungsplätze genauso wie Beschäftigung für Geflüchtete anbieten können, weil in dem Projekt haben sie zumindest die Chance oder sag ich mal so, wie Einheimische auch einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Vielleicht haben sie das auf dem Arbeitsmarkt nicht oder im freien Wirtschaft nicht so wie in so einem Projekt, das als Ziel sich vornimmt.
Ich würde an der Stelle den offiziellen Teil beenden wollen. Wir danken der Scheune ganz ausdrücklich, die uns entgegengekommen ist, die uns auch mit einer Unterstützungsbotschaft auf unserer Webseite ihre Solidarität versichert haben. Wir danken ihr, dass wir heute hier die Veranstaltung durchführen konnten. Wir würden jetzt zwei Spendenbüchsen rumgehen, weil doch auch Auslagen für uns entstanden sind, die wir noch nicht ganz abgedeckt haben. Bitte fühlt euch nicht bedrängt. Wenn ihr kein Geld habt, das ist kein Problem, aber wer ein bisschen was übrig hat, kann das gerne reintun. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, wie es jetzt möglich wäre, uns konkret mit uns in Kontakt zu kommen. Wir bleiben alle noch hier heute Abend. Wir sind viel mehr aus unserer Gruppe Elixir als die drei, die ihr hier oben seht. Wenn ihr uns erkennen wollt, wir haben uns alle hier so ein kleines Schildchen an unsere Körper geklebt. Da steht Elixir drauf. Ihr könnt hier sehr gerne jeden von uns, der heute hier noch da ist, ansprechen. Wir freuen uns darauf. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hättet mal Lust, in unsere Gruppe mitzumachen, mal reinzuschnuppern, dann wäre eine zweite Möglichkeit, dass wir diesen Sonntag 17.30 Uhr am 20. März einen interessierten Abend anbieten wollen, bevor unser großes Plenum losgeht. Das ist 17.30 Uhr am Sonntag in der Jordanstraße 5 im Hinterhaus. Das ist in den Räumen des Coloradio. Ihr könnt, da unten steht es auch geschrieben, genau. Ja, und es wäre gut, wenn ihr kommt, dass ihr uns vielleicht, damit wir uns ungefähr einrichten können, wie viele Menschen kommen, wenn ihr uns eine kurze E-Mail schreibt. Das wäre einfach für uns ein bisschen besser zum Planen. Die E-Mail-Adresse ist kontakt@elixir-dresden.de. Ihr findet da draußen auf dem Tisch Flyer von uns. Da stehen unsere Kontaktdaten drauf, da steht unsere Webadresse drauf. Das Harmloseste, was ihr machen könnt, um uns zu unterstützen, ihr könnt auf unsere Webseite gehen, da ist ein Untertitel Unterstützer, da könnt ihr gerne selber ein Statement hinterlassen. Ich war ziemlich beeindruckt, als Till in seinem kurzen Film, als sich da die Prominenten irgendwie doch gehäuft haben, die wir noch nicht so sehr kennen. Also solltet ihr bisher irgendwie euch geschämt haben für B-Prominente, solltet ihr die Cousine von Helene Fischer sein oder der Patensohn von Till Schweiger, Uwe Steimler, was weiß ich, sprecht die an. redet über das Projekt, ermutigt die dann, ein Unterstützungsstatement abzugeben, das hilft uns sehr. Was uns auch hilft, ist, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, nicht mitmachen wollt oder mitmachen könnt, auf unserer Webseite könnt ihr euch für den Newsletter eintragen. Da würden wir euch so alle zwei Wochen Informationen schicken zum Projekt. Ihr habt es bei Silke und Mohammed gemerkt, solltet ihr Stadträte und Stadträtinnen in euren Häusern wohnen haben, in eurer Verwandtschaft haben. Till hat es gesagt, eine Einzelbetreuung wäre das super, also da helft ihr uns auch ganz doll. Ihr könnt, wenn ihr Kulturprojekte seid, also Banda Kommunale hat ja gesagt, sie würden uns unterstützen, wenn ihr in der Lage seid, Soli-Konzerte zu organisieren oder Kulturveranstaltungen, für und mit uns sehr gerne. Wir kommen da auch vorbei und machen einen Informationsstand. Rein technisch möchte ich all die bitten, die die Kopfhörer heute ausgeliehen haben, die am Schluss wieder abzugeben. Die sind relativ teuer, wenn wir die verlieren. Also bitte dran denken, nicht aus Versehen denken, das ist jetzt euer Musikkopfhörer. Ich möchte mich am Schluss bedanken bei den Dolmetschern für den harten Job. Ich möchte mich bedanken bei euch. Ich möchte mich bedanken bei euch für die Geduld und für die Aufmerksamkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ich möchte mich aber vor allen Dingen nochmal bei der Gruppe Elixir, bei den Menschen, die bisher mitgemacht haben, bedanken, weil das sind nicht nur wir drei, die ihr jetzt hier als Gesichter vor euch seht. Hier sind eine ganze Menge Leute im Raum und die haben ganz schön viel gerackert, dass wir an der Stelle sind, wo wir heute sind, und auch an euch, die ihr heute nicht hier vorne sitzt. Nochmal vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben in irgendeiner Form in Kontakt. Sehen uns wieder. Vielleicht zur Einweihungsfeier irgendwann später. Noch einen schönen Abend und gute Gespräche euch. Und danke an die weitgereisten Gäste, Entschuldigung, Till und Lisa, Peter, Jacqueline und...
Ja, danke für die Einladung auch. Und wir würden mit Bellevue di Monaco gern bei euch Genosse werden, wenn ihr am Start seid.